Ja, ich weiß nicht. Ich denke, euch sind die beiden Personen bekannt, der Mann auf jeden Fall. Martin Luther ist uns recht bekannt. Wir hören oft von ihm. Und auch seine Frau, Katharina von Bora, ist gar nicht unbekannt. Mehr und mehr durch Martin Luther natürlich wurde auch von ihr berichtet, von ihr erzählt. Ja, auch sie, welche besondere Frau sie war. Und von Luther wissen wir, dass er die Ehe sehr hoch geachtet hat. Ja. Das können wir einfach daran sehen, wie viele Zitate über die Ehe von ihm übermittelt worden sind. Also er hat wirklich viel über die Ehe gesprochen. Und hier haben wir zwei Zitate. Einmal sagt er, es ist der höchste Schatz auf Erden, eine liebe Hausfrau. Und das zweite, eine Frau ist der beste Gefährte fürs Leben. Und Luther hat auch einige Zitate gesagt, denen wir nicht unbedingt zustimmen würden, so wie bei anderen Themen auch bei Luther. Und trotzdem sehen wir aus seinem Leben die Liebe zu seiner Frau. Und dass Martin Luther das Wort Gottes geliebt hat, ich glaube, das brauchen wir gar nicht sagen. Und er hat einen Brief in der Bibel so sehr geliebt, dass er ihn nach seiner Frau benannt hat. Und er hat den Brief genannt, meine Käthe, also nach dem Namen Katharina von Bora. Und das ist der Galaterbrief. Und diesen Brief wollen wir uns heute zusammen anschauen. Und ja, wir werden die ganzen 6 Kapitel heute nicht lesen. Mein Ziel ist es, dass wir einen Überblick über diese 6 Kapitel heute bekommen. Ich werde nicht alles vorlesen und natürlich kann ich auch nicht auf einzelne schwierige Verse eingehen, aufgrund der Zeit und auch aufgrund von einigen wenigen Erkenntnissen. Deshalb vorab ein paar Informationen zu diesem Brief. Der Paulus, es ist immer ziemlich wahrscheinlich im Neuen Testament, dass es von Paulus ist. Und die örtliche und zeitliche Einordnung, also wo hat er das geschrieben, der Paulus, und wann, das ist, ja, da gibt es zwei hauptsächliche Meinungen. Wahrscheinlich ist es jedoch der erste paulinische Brief und der wurde wahrscheinlich 48 oder 49 nach Christus verfasst. Und dies geschah kurz nach der ersten Missionsreise von Paulus. Und nach dieser Theorie wäre es dann Antiochia in Syrien. Ja, von daher hätte er es dann geschrieben. Wer waren die Empfänger des Briefes? Da er es kurz nach seiner ersten Missionsreise schreibt, waren es die Gemeinden, die er auch auf der Missionsreise gegründet hat. Und dazu gehörten Städte wie Derbe, Lystra, Ikonion und Antiochia. Und wenn du die Apostelgeschichte schon gelesen hast, dann kommen dir diese Namen bekannt vor. Und Galatien war einfach ein Bezirk in der römischen Provinz. So, jetzt habe ich euch ein paar Hintergrundinformationen gegeben, aber worum geht es eigentlich in dem Brief? Ja, jeder Brief, der verfasst wird, hat einen Sinn und ich habe meine Predigt überschrieben. So. So, jetzt. Gerecht vor Gott durch Jesus allein. Gerecht vor Gott durch Jesus allein. Und ich werde heute 6 Gliederungspunkte haben, nur damit ihr weißt, womit ihr zu rechnen habt, damit ihr es wisst. Also, wie Paulus beginnt, er begrüßt die Gemeinden und beginnt sofort mit einer Warnung. Und in diesem Brief ist es nicht so, dass du erst lesen musst und suchen musst, was ist eigentlich die Absicht von Paulus, sondern wir lesen es gleich in dem 6. Vers in Kapitel 1. Und da lese ich die Verse 6 bis 9. Galater 1, die Verse 6 bis 9. Paulus schreibt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und wenn du die Briefe von Paulus kennst, normalerweise beginnt Paulus seine Briefe mit Lob, mit Anerkennung, mit Dank. Er findet selbst Lob für die Gemeinde in Korinth, die für ihre schweren Sünden bekannt ist. Doch in diesem Brief suchen wir vergeblich nach Lob. Wir sehen hier auch, wie unruhig Paulus ist. Also es bewegt ihn, was hier passiert. Es wird nämlich das Fundament des Christentums angegriffen, das Evangelium. Es war nicht mehr Jesus im Mittelpunkt. Und Paulus macht dann auch in Vers 10, in Kapitel 1, schreibt er, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus macht gleich im Vers 10 klar, und ich werde gleich noch darauf eingehen, warum er das so explizit macht. Er macht gleich klar, ich schreibe euch nicht, um Menschen zu gefallen. Ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Und ich habe kürzlich ein Interview von einem Fernsehmoderator oder einem ehemaligen Fernsehmoderator gehört. Er hat jahrzehntelang seine Sendung gemacht und die Leute begeistert. Und er sagte kürzlich, ich habe das gesagt und gemacht, was die Leute sehen und hören wollten. Ich wollte nicht anecken, ich wollte geliebt werden. Das ist jetzt die freie Wortwahl, aber dies hat er ungefähr gesagt. Ich wollte nicht anecken, ich wollte geliebt werden. Das konnte von Paulus nicht behauptet werden. Paulus ging es um die Wahrheit, nicht um Anerkennung der Menschen, auch wenn es ihm sicherlich gefallen hat, wenn Leute ihn respektierten. Und ich habe kürzlich in meiner stillen Zeit im Jeremia gelesen, und hat Jeremia mich sehr begeistert. In Jeremia 26 lese ich die Verse 11 bis 15. Und wenn du Jeremia schon mal gelesen hast, Jeremia kündigt ständig Gerichte an. Gerichte, Gerichte, Gerichte. Und er sagt zwischendrin selber, er ist schon müde, diese Gerichte anzukündigen, tut es aber weiter. Und dann an einem Tag verkündigt er wieder Gerichte und dann lese ich ab Vers 11 in Jeremia 26. Und die Priester und Propheten sprachen zu den Fürsten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient die Todesstrafe, weil er gegen diese Stadt geweissagt hat, wie ihr es mit eigenen Ohren gehört habt. Da sprach Jeremia zu allen Fürsten und zum ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt alle die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Und nun bessert eure Wege und eure Taten und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes. So wird den Herrn das Unheil reuen, das er euch angedroht hat. Was aber mich betrifft, siehe, ich bin in eurer Hand. Macht mit mir, was gut und recht ist in euren Augen. Ich lese nur bis hierhin. Es hat mich fasziniert, wie Jeremia reagiert. Er wird sozusagen vors Gericht geschoben und die Leute sagen, er muss getötet werden, er hat das und das gesagt, anstatt dass er seine Botschaft beschwichtigt und sagt, na gut, also ja, komm, ich lege das nochmal neu aus, sagt er wieder, bessert eure Wege. Er wird zwar nicht umgebracht, aber er riskiert es auf jeden Fall. So konnte von Paulus nicht behauptet werden, dass er Menschen gefallen wollte. Und Paulus kommt in diesem Brief gleich zur Sache und warnt sie vor der Irrlehre und vor Irrlehrern. Und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt. Paulus' Berufung zum Aposteldienst. Und wenn du dann ab Kapitel 1, Vers 11 bis ungefähr zu Kapitel 2, Vers 14 liest und mal darauf achtest, über was er schreibt, stellt man sich die Frage, warum schreibt Paulus plötzlich so viel von seiner eigenen Person? Er beginnt den Brief und schreibt, es gibt ihr Lehrer, die zu euch gekommen sind, sie verwirren euch zu einem anderen Evangelium. Und dann schreibt er plötzlich fast zwei Kapitel über seine eigene Person. Und ich muss zugeben, dass ich das erst in den letzten Wochen und Monaten etwas besser verstanden habe. Er schreibt, wie er von Gott zum Apostel berufen wird. Er schreibt auch, wie die anderen Apostel ihn anerkannt haben. Und Paulus schreibt auch, wie er Petrus mit seiner Sünde konfrontiert. Aber denke mal über folgende Frage nach. Wie kann man die Botschaft einer Person zerstören? Wie kann man die Botschaft einer Person zerstören? Die Antwort ist einfach, zerstöre seine Integrität, zerstöre seinen Ruf. Der Satan ist sehr daran interessiert, schlechte und falsche Nachrichten über die zu verbreiten, die eifrig in der Sache des Herrn sind. Und ich denke, es war der ehemalige Evangelist Billy Graham, der von einem Vortrag zurück ins Hotel kam, in den Aufzug oder in sein Zimmer und plötzlich springt eine junge, hübsche, freizügige Frau um ihn, nur damit ein Fotograf ein Bild von ihm macht, um es dann publik zu machen. Ich glaube, es ist ihnen nicht gelungen, aber das Ziel davon war es, seinen Ruf zu zerstören. Und überlegt mal, wenn jemand durch die Botschaft von Billy Graham zum Glauben gekommen ist, das ist die Botschaft von Gott, aber er hat sie weitergegeben. Jemand kommt zum Glauben, er liest plötzlich in der Schrift und dann sieht er dieses Bild. Und er meint, was? Er hat mir das Evangelium verkündigt und jetzt macht er das, was gegen die Schrift ist. So etwas könnte einen jungen Gläubigen sehr zu schaffen machen. Warum erzähle ich das? Die Frage ist hier, warum Paulus so viel über sich und seinen Aposteldienst schreibt. Ganz einfach, weil genau das, was mit Billy Graham versucht wurde und auch mit vielen anderen, auch bei Paulus versucht wurde und es ihnen leider gelungen ist. Paulus geht es jetzt in diesen weiteren Versen, geht es darum, die Wahrheit über sich zu sagen. Ihm war bewusst, dass die Christen in Galatien, sie hören ihm nur dann zu, wenn sie von seiner Person überzeugt sind. Das geht uns allen so. Wenn jetzt von mir auch etwas bekannt wäre, eine richtig üble Sünde, ich könnte heute eine tolle Predigt halten, ihr würdet es nicht annehmen wollen. Ihr würdet es nicht annehmen wollen und das wäre absolut verständlich. Deswegen beginnt Paulus seinen Brief, er schreibt, warum immer ihn schreibt und kommt dann zu seiner Person, um einiges richtig zu stellen. Er sagt, ich bin ein Apostel. Ich bin ein Apostel von Gott berufen und das lesen wir auch im 2. Korintherbrief. Das ist nicht der einzige Brief, wo Paulus das macht. Er macht das immer wieder, weil Leute es verstanden haben. Wir können nicht einfach in eine Gemeinde kommen und etwas Neues bringen. Aber was ist, wenn wir die Leute, die dort führen, in ein schlechtes Licht führen? Dann werden die Leute unsicher und sie sind bereit, etwas anderes zu hören. Nun, was war die Motivation der Irrlehrer? Wir lesen hier in den ersten Versen, dass sie verführt wurden, die Christen in Galatien. Paulus ging es um die Wahrheit. Was war die Haltung dieser Irrlehrer? Das lesen wir in Galater 4, Vers 17 in einem Vers. Galater 4, Vers 17, da steht, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Und etwas Ähnliches lesen wir dann auch in Galater 6, in den Versen 12 bis 13. Also ihm ging es nicht darum, in die Wahrheit zu geben. Ihm ging es darum, nicht anzuecken. Ihm ging es darum, anerkannt zu sein, wie dieser Moderator es auch gesagt hat. Ich wollte geliebt werden. Paulus Ziel war es, dass sie Gott lieben und die Wahrheit glauben. Es ist auch heute nicht schwer, die Bibel zu predigen und nicht anzuecken. Du wählst einfach nur noch die Verheißungen und Tröstungen, die schönen Verse, ja. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, was absolut biblisch ist. Aber das, was vielleicht nicht so populär ist, Hölle, Sünde und Gericht, das erwähnen wir lieber nicht, da eckt man sicher an. Paulus spricht aber immer wieder von der Wahrheit, ihm geht es nicht darum, Menschen zu gefallen. Also Paulus beginnt den Brief direkt mit dem Hauptthema und verteidigt dann sein Apostelamt, weil er genau weiß, diese Christen, sie hören mir nur zu, wenn sie von mir überzeugt sind. Paulus sagt beispielsweise in Galater 1, Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen. Damit macht er sich zu keinem Übermenschen oder zu einem Gott, sondern möchte einfach sagen, ich bin von Gott zum Apostel berufen worden. Es gibt hier sicherlich noch viel zu sagen, doch weil es heute durch den ganzen Galaterbrief geht, werde ich mich bemühen, auch bei dem Wichtigsten, bei der Hauptbotschaft zu bleiben. Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Gerecht durch den Glauben an Jesus allein. Die Verführer, die die Gemeinden durchzogen, zerstörten also den Ruf von Paulus und brachten dann ein falsches Evangelium. Und Paulus sagt eigentlich gleich am Anfang, ein falsches Evangelium ist kein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Wer ein anderes Evangelium bringt, bringt eine Irrlehre. Und Paulus, seine Haltung gegenüber diesen Menschen ist klar. Und Paulus spricht selten so hart, als wenn Menschen das Evangelium verdrehen. Ihr habt es gelesen in Galater 1, in den Versen 8 und 9. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir reden selten so, oder? Der sei verflucht. Oder in Galater 5, Vers 10, ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Paulus sagt, klar, es gibt ein Evangelium, mir ist es egal, wer kommt. Mir ist es egal, wer kommt und euch etwas anderes erzählt, es kann der Papst kommen. Es ist egal. Er wird sein Urteil tragen. Und vielleicht könnte man sagen, nun, Paulus war vielleicht etwas kleinlich, oder? Paulus war ein bisschen auf Krawall gebürstet, er sucht gerne Streit, vielleicht ist es doch nur kleinlich, wenn du den Brief durchliest. Doch von Paulus wissen wir, dass er beispielsweise Gewissensfragen offen ließ, dass er nicht jedem das sagte, was er meinte, sondern er brachte den Menschen das Wort Gottes, ließ aber auch Gewissensfragen jedermann frei entscheiden. Doch beim Evangelium ist ein Kompromiss nicht möglich, es ist tödlich. Hier geht es um das Fundament. Und somit kommen wir auch zum Kapitel 3 und der Punkt, gerecht durch den Glauben an Jesus allein, der wird vor allem in Kapitel 3 und 4 erklärt. Ich lese die ersten drei Verse von Kapitel 3. Das haben wir vorhin schon in der Bibellese gehört. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den in Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Also die Christen damals, oder sie sind Christen geworden, indem sie das Evangelium gehört haben und geglaubt haben. Und nun waren ihre Sünden vergeben, Jesus hat es vollbracht. Doch dann ist Paulus weg, es kommen ihr Lehrer, sie zerstören seinen Ruf und verändern oder zerstören das Evangelium. Sie behaupten nämlich, dass Jesus nicht reicht. Und das, was die ihr Lehrer primär gesagt haben, war, ja, Jesus ist gekommen, er ist für die Sünden gestorben, aber das Gesetz, unter dem wir waren, die Juden, das können wir nicht einfach außer Acht lassen. Also ihr müsst schon noch, also so, wir können nicht alles beiseite legen, die gute Tradition, zum Beispiel die Beschneidung, das können wir nicht einfach lassen. Paulus schreibt dann weiter in den Versen 11 bis 13, noch immer im Kapitel 3, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Gesetz sagt, und Paulus spricht jetzt einiges über das Gesetz, das das Volk Israel bekommen hat. Warum spricht er darüber? Ganz einfach, weil die Ehelehrer gesagt haben, ihr könnt es nicht außer Acht lassen. Ja, Jesus, aber auch das Gesetz. Das Gesetz sagt, halte alles, was ich dir gebiete, und du wirst ewig in der Herrlichkeit sein. Das ist das, was das Gesetz sagt. Das haben wir selber eben gelesen in Versen 11 bis 13. Und von einem Mann habe ich gelesen, wie er im Flugzeug evangelisiert. Er legt normalerweise sein griechisches Neues Testament auf die Ablagefläche und dann schauen die Leute schon immer so, was hat denn der da, was sind das, ist das Russisch oder was ist das? Und dann kommt er oft so ins Gespräch und oft liest er darin und natürlich, man spricht einfach miteinander und wenn er es geschickt macht, dann kommen die zu dem Thema, nämlich wie bekommt man ewiges Leben? Und in einer Situation war es wieder soweit, er hat darin gelesen und dann fragt der Nachbar, ja, wie bekommt man ein ewiges Leben? Und er sagt, oh, das ist wirklich einfach. Du musst vom Moment deiner Geburt bis zum Tod einfach moralisch perfekt vor Gott gelebt haben. Und er liest weiter und der Nachbar ist ein bisschen verwirrt, ja. Und denkt, ja, und er tippt ihn nochmal an und sagt, ja, aber wie bekomme ich ewiges Leben? Und er sagt genau, oh, ich erkläre es dir nochmal. Vom Moment deines Tages von deinem Geburtstag bis zu deinem Todestag musst du moralisch perfekt vor Gott gelebt haben. Und er liest weiter. Und der Nachbar tippt ihn nochmal an und sagt, das schaffe ich nicht. Das habe ich nicht geschafft. Und genau das war das Ziel auch von diesem Mann. Und der Mann sagt ihm, dann hast du ein Problem. Und ich bin sicher, er hat ihm auch das Evangelium dann erzählt. Aber genau das war das Ziel von ihm. Du kannst das Gesetz nicht halten. Und das war auch das Ziel von Paulus, es ihnen hier zu sagen. Wenn du das Gesetz halten möchtest, dann musst du es in Perfektion tun. Und das hat niemand geschafft. Das Gesetz ist niemals gegeben worden, um durch das Halten davon ewiges Leben zu verdienen. Auch das ist manchmal populär unter Christen, dass sie meinen, das Volk Israel hat das Gesetz bekommen, damit sie es einhalten und ewiges Leben zu bekommen. Das war niemals der Fall. Wir lesen in Römer 3, Vers 20, warum das Gesetz gegeben ist. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also was bewirkt das Gesetz? Es bewirkt, dass du deine Schuld siehst und darüber verzweifelst. Also Gott gab dem Volk Israel das Gesetz und das Gesetz war gut. An dem Gesetz war nichts schlecht. Das Gesetz selber ist auch nicht der Fluch, von dem wir lesen, sondern die Folge ist der Fluch, nämlich, dass jeder verdammt werden muss. Und die Menschen, die haben das Gesetz bekommen und sie haben versucht, danach zu leben. Manche vielleicht eifriger als die anderen, aber irgendwann hat jeder verstanden, ich schaffe das nicht. Ich habe schon wieder es nicht geschafft. Ich muss wieder ein Opfer bringen. Ich schaffe das nicht. Es ist zu schwer. Wir erfüllen den Maßstab Gottes nicht. Und das ist auch der Zweck vom Gesetz. Nun, jetzt sagst du vielleicht, uns persönlich, ja, ist ja nicht das Gesetz vom Berg Sinai gegeben worden. Wir sind ja nicht das Volk Israel. Es klagt uns selber nicht an, uns persönlich heute hier. Doch wir haben viele, die ganze Schrift hier ist voller Geh- und Verbote, die uns gilt und die uns anklagen. Jeder von uns hat die Bibel gelesen, hat gelebt und musste erkennen, ich habe gesündigt. Und der Moment, wo das passiert ist und du den Maßstab Gottes gesehen hast, bist du vielleicht darüber verzweifelt gewesen. Und vielleicht hat sich das hingezogen, bis du irgendwann mal erkannt hast, es muss einen Ausweg geben und du hast von Jesus gehört. Und du hast erkannt, dass allein durch Jesus, dass er, der alles vollbracht hat, ewiges Leben bekommen kannst. Und das haben die Christen in Galatien damals auch geglaubt. Und die haben gedacht, wow, wir waren ganze Zeit unter dem Gesetz. Und jetzt kommt der Paulus und erzählt von Jesus, ewiges Leben, ich muss nichts tun, Jesus hat alles getan. Sie glauben das, doch dann ist Paulus weg und sie kehren zum Gesetz zurück, denn ihnen wird gesagt, Jesus reicht nicht. Das Interessante ist, dass wenn man diesen Brief durchliest, wir keinen Hinweis darauf haben, dass die Irrlehrer irgendetwas gegen Jesus gesagt haben. Finden wir nicht. Die Irrlehrer haben nichts gegen Jesus gesagt. Aber was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben etwas dazu getan, nämlich ein paar Dinge aus dem Gesetz. Vielleicht würden wir dann sagen, nun, warum reagiert Paulus dann so hart? Ist es nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Sie haben ja eigentlich nichts gegen Jesus selber gesagt, sondern haben ein paar Gebote aus dem Gesetz dazugenommen. Nun, früher das Gesetz, es war ja für die Juden. Also ist vielleicht Paulus ein bisschen übertrieben? Sollte er nicht vielleicht ein bisschen entspannter in dieser Sache sein? Ist es wirklich so schlimm? Doch Paulus kämpft unerschrocken dagegen an. Warum? Weil der Sohn Gottes ans Kreuz gegangen ist und alle Schuld getilgt hat für denjenigen, der daran glaubt. Christus hat das Gesetz erfüllt und jetzt gehen sie zurück und versuchen es selber. Wir lesen in Galater 3, 23 bis 27 weiter. Da sagt Paulus, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Wir finden hier Ausdrücke wie, ihr seid nicht mehr unter dem Lehrmeister, also unter dem Gesetz, oder ihr habt Christus angezogen. Stellt euch mal vor, meine Tochter, sie ist 20 oder 30 Jahre älter, hat bereits eine eigene Familie, einen Mann, ein paar Kinder. Und ich komme dann einfach irgendwann mal zu ihr und sage, hier Mila, du machst jetzt das so und das änderst du auch in deinem Leben. Das gefällt mir nicht. So machst du das und das machst du so. Ist sie verpflichtet, mir Gehorsam zu leisten? Nein. Ganz einfach, weil sie nicht mehr unter meiner Autorität ist. Jetzt hat sie es zu tun, wenn ich es ihr sage, das, was gut ist, was nicht gegen dem Wort Gottes ist, das kann ich erwarten, dass sie es tut, weil sie unter meiner Autorität ist. Und genauso war es bei den Galatern. Das Gesetz, das hatte keine Befugnis mehr. Das Gesetz war früher der Lehrmeister für sie gewesen, doch jetzt haben sie Christus angezogen und sie gehen zum Gesetz zurück. Das lesen wir auch in Galater 4, Verse 9 und 10. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Das Gesetz sagt, tue alles, was ich dir gebiete, in Perfektion. Nur dann hast du ewiges Leben. Doch Jesus hat sie doch erkauft und sie gehen zurück zu dem Gesetz, welches sie eh nicht halten können. Vielleicht denkst du dir auch, nun, ich kehre nicht zum Gesetz zurück, welches sowieso nicht an mich gerichtet ist. Doch wie oft ertappst du dich, wie du nicht gemäß dem Wort Gottes lebst. Du lebst nicht so, als wäre Christus sein Herr, sondern der Satan. Doch, und das ist auch die Wahrheit in Römer 6, und daran müssen wir uns immer erinnern und wir müssen verstehen, dass wir Christus gehören und nicht mehr uns selbst, nicht mehr dem Satan. Du bist eine neue Kreatur, wenn du gläubig an Jesus geworden bist. Du hast Christus angezogen. Wir sollen jetzt in seinen Fußstapfen folgen, nicht denen der Welt. Der Teufel hat auch keinen Anspruch mehr auf dich. Der hat dir nichts zu sagen, sondern du hast einen neuen Herrn, du hast einen guten Herrn. Du musst nicht mehr leben, wie du früher gelebt hast unter der Sünde. Du bist frei davon. Du darfst jetzt in einem neuen Leben wandeln. Und dann Punkt 4, Paulus sagt, steht in der Freiheit Christi. In Kapitel 5 lesen wir dann im ersten Vers, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also er zeigt ihn auf, ihr seid frei vom Gesetz. Jetzt steht auch in dieser Freiheit. Seid fest in dieser Freiheit. Und das Interessante ist auch, Paulus fordert aktiven Glaubenskampf. Es ist kein Selbstläufer. Das ist nämlich auch das, was aktuell in unserer Zeit modern wird. Ja, das Leben im Glauben, das ist eher passiv. Gott macht es, lass Gott machen. Lehne dich zurück, lass es Gott machen. Das finden wir nicht hier. So steht nun fest, also wir sollen feststehen und uns nicht erneut unterjochen lassen. Das schreibt er natürlich primär an die Galater. Sie standen nicht fest in der Freiheit und deswegen konnten sie verführt werden. Und sie gingen zurück zum Gesetz. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die Frage beantworten, was ist eigentlich hier Freiheit? Denn ich kann jetzt von Freiheit reden und jeder denkt, was anderes sein. Er meint vielleicht von der Arbeit frei oder in Urlaub zu sein. Aber um was geht es hier? Was ist diese Freiheit? Und manchmal ist es fast einfacher, das Gegenteil zu sagen, um es zu verstehen. Du stehst nicht in der Freiheit, wenn du irgendetwas tust, um ewiges Leben zu verdienen. Du stehst nicht in der Freiheit, wenn du noch irgendetwas tust, um annehmbar vor Gott zu sein. Oder gut angesehen einmal, wenn du vor Gott stehst, dann stehst du nicht mehr in der Freiheit. Für die Galater sagt Paulus das primär, um ihnen ihre Freiheit vom Gesetz aufzuzeigen. Das Gesetz sagt, halte alles und du hast ewiges Leben. Aber in der Freiheit, in der wir stehen, heißt es, Jesus allein, er hat alles bezahlt, steh in dieser Freiheit. Das ist echte Freiheit, geistliche Freiheit. Nun muss man dazu sagen, dass für die Christen damals, die in dieser Freiheit standen, die gesagt haben, Jesus allein, ohne Werke des Gesetzes, denen war nicht die Freiheit von Anfeindung und Verfolgung garantiert. Wir lesen Galater 5, Vers 11. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Und das könnte auch ein Grund sein für die jungen Gläubigen damals, dass andere Lehrer kamen und gesagt haben, ja, Jesus, aber auch das Gesetz, schaut mal die Beschneidung, achtet auf dies und jenes. Und sie könnten sich denken, nun, okay, das Gesetz, ich meine, wir haben früher auch dem Gesetz gehorcht, das ist ja nicht schlecht, das ist ja auch von Gott. Und außerdem würden wir uns eine Menge Schwierigkeiten ersparen. Wir würden nicht mehr verfolgt werden, wir hätten keine Probleme mehr. Vielleicht sagt jemand, ich kann meine Familie besser ernähren. Und vielleicht würden wir auch sagen, es ist nur eine Kleinigkeit. Doch Paulus ist bereit, sein Leben zu verlieren, nur um zu sagen, die Beschneidung hilft uns nicht in der Errettung. Jemand könnte zu Paulus kommen und ihm das Schwert an die Kehle setzen und sagen, du hast zwei Optionen. Option A, du sagst, Jesus, ja, predige weiter deinen Jesus, sag aber auch, sie sollen die Beschneidung noch tun. und Jesus allein. Wenn du das erste tust, bleibst du am Leben. Wenn du das zweite tust, wirst du sterben. Paulus würde sicherlich das zweite wählen. Für ihn war es keine Kleinigkeit, denn jedes Gebot, das wir hinzunehmen, um ewiges Leben zu bekommen, ist eine Zerstörung vom Evangelium. Paulus zeigt außerdem auch die Unkonsequenz der Irrlehrer auf. In Galater 5, Vers 3 sagt er, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Er zeigt ihnen, dass ihre Lehre einfach unkonsequent ist. So kann es nicht sein. Also Paulus zeigt ihnen ihre Freiheit auf, auch in Galater 5, Vers 13 lesen wir, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Und nochmals, diese Freiheit ist die geistliche Freiheit. Du bist nicht mehr unter dem Druck, von Gott angenommen zu werden durch deine Taten, sondern Jesus hat alles vollbracht. Doch was tritt jetzt an dessen Stelle? Vorher waren sie wirklich viel da. Ich meine, wenn du mal das Gesetz gelesen hast, sie haben wirklich viel tun müssen. Ja, die ganzen Opfer und Rituale und so weiter. Doch was tritt jetzt an dessen Stelle? Jetzt könnte jemand sagen, super, ich bin erkauft worden, Jesus hat alles für mich getan, ich brauche nichts mehr tun, um ewiges Leben zu erben, jetzt lebe ich für mich selber. Aber das spricht Paulus gleich an, auch im Vers 13, Kapitel 5. Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Er möchte ihnen sagen, schau, Jesus hat dich so sehr geliebt. Du hast ewiges Leben, darum brauchst du dich nicht mehr zu kümmern. Jesus hat alles vollbracht. Aber gebe die Liebe, die Jesus dir erwiesen hat, auch weiter. Wir sind nicht nur errettet worden, um ewig in der Herrlichkeit bei Gott zu sein, sondern wir sind auch errettet worden, um ihn bereits hier und jetzt Ehre zu bereiten. Stehe also in dieser Freiheit. Deine Schuld ist bezahlt, keine Bemühung ist mehr notwendig, um ewiges Leben zu bekommen. Und nutze diese Freiheit, nicht um dir ein schönes Leben hier auf der Erde zu machen, sondern um deinen Nächsten zu lieben. Komm zum Punkt 5, wandelt im Geist. Das ist die nächste Aufforderung im Vers 16, Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und auch hier sehen wir wieder, wandelt, Aktivität, nicht Passivität. Das christliche Leben ist kein Selbstläufer. Wir werden aufgefordert, etwas zu tun. Doch was bedeutet das? Und wir lesen öfters im Galaterbrief vom Gottes Geist. Und manchmal denkt man da vielleicht, ja, wandelt im Geist. Ja, jetzt muss ich irgendwie den Willen Gottes suchen. Der Geist muss zu mir sprechen. Doch was ist hier gemeint? In Galater 3, Vers 2, das haben wir gelesen. Den Vers möchte ich nochmal lesen, weil er mir sehr geholfen hat, das zu verstehen. Da steht, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ja, die haben den Geist Gottes bekommen. Wodurch? Indem sie gut waren? Indem sie alles gehalten haben? Oder indem Jesus gestorben ist und auferstanden ist und sie ihm geglaubt haben? Natürlich das Zweitere. Natürlich das. Ihr habt den Geist Gottes empfangen, als ihr das Evangelium gehört und geglaubt habt. Nicht als ihr fleißig das Gesetz gehalten habt. Also was bedeutet es, im Geist zu wandeln? Es bedeutet vor allem das, was in Kapitel 3 und 4 steht, davon zu überzeugt zu sein und zu glauben. Das ist das Fundament dafür. Sie müssen tief verankert werden, diese Überzeugung, dass Jesus alles vollbracht hat. Niemand, der sich nicht fleißig mit der Rechtfertigung allein durch den Glauben an Jesus beschäftigt, wird ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Es wird nur Krampf sein. Denn es wird aus dir selber geschehen und nicht aus der Kraft Gottes. Im Geist wandeln bedeutet dieser wunderbare Wahrheiten immer mehr zu verstehen, zu glauben, sich daran auch zu erfreuen und auch gemäß dem Willen Gottes zu leben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wer im Geist wandelt, dessen Motor ist die Liebe Gottes. Es ist nicht mehr Furcht. Es ist nicht mehr der Kampf, ich muss es tun, dass Gott mich annimmt, ich muss das tun, sondern wer im Geist wandelt, ist von allem überzeugt. Jesus hat alles vollbracht und weil er das getan hat, lebe ich jetzt für ihn. Und wir finden dann auch die Kennzeichen von einem Menschen, der so in diesem Geist wandelt, in Galater 5, Vers 22. Ein sehr bekannter Vers, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ein Mensch, den das charakterisiert, ist ein wunderbarer, angenehmer Mensch. Und ich muss sagen, in der Betrachtung von diesen Versen in Galater 5 habe ich etwas gelernt. Schaut mal mit mir zusammen Galater 5, Vers 25 an. Da steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Du kannst, auch hier möchte ich wieder betonen, die Frucht des Geistes ist kein Selbstläufer. Was ist der Unterschied zwischen Menschen? Der eine bringt viel mehr Frucht als der andere. Nun, weil der eine vielleicht auch mehr begabt ist als der andere. Aber wir können im Geist leben. Das bedeutet, wir sind einfach Christen. Jeder, der den Geist Gottes hat, der lebt im Geist. Aber wir werden auch dazu aufgerufen, im Geist zu wandeln. Nämlich sich täglich daran auch zu erinnern, warum lebe ich? Warum habe ich ewiges Leben? Das ist unsere Grundlage, Jesus. Wir erarbeiten uns diese Frucht nicht. Das möchte ich nicht sagen. Also Liebe, Friede und so weiter. Aber sie entsteht aus einem Leben, aus einem Wandeln im Geist. Die Frucht ist kein Selbstläufer. Wir sollen im Geist wandeln und daraus entsteht die Frucht. Also im Geist zu wandeln bedeutet aktiv zu sein, niemals passiv. Und Paulus gibt uns hier ganz klare Aufforderungen. Du kannst also Christ sein, doch nicht im Geist wandeln, nicht in der Wahrheit leben, dass Jesus alles vollbracht hat, und dein Leben wird nur sehr wenig von dem Leben von Jesus bezeugen und die Frucht wird nur sehr gering ausfallen. Und deswegen sagt er ihnen, steht in dieser Freiheit, ihr lasst euch nicht unterjochen, steht in dieser Freiheit, wandelt jetzt auch darin, wandelt darin. Und hier möchte ich sagen, es ist nicht möglich, eine zu hohe Erkenntnis vom Werk Jesu Christi zu haben. Manche meinen, lasst uns über das Evangelium reden. Ja, kenne ich schon. Jesus für meine Sünden gestorben, ich habe es geglaubt. Nein. Wir werden niemals, die Ewigkeit reicht nicht aus, um diese Wahrheit zu verstehen, und weil es so schön ist. Deshalb sollen wir uns damit beschäftigen, es studieren, darüber beten, es glauben und darüber nachdenken. Du kannst dein ganzes Leben das Evangelium studieren durch die verschiedenen Schriftstellen und du wirst nicht zum Ende kommen. Wir haben niemals genug verstanden und wir können niemals sagen, jetzt widme ich mich vielleicht anderen wichtigen Themen zu. Wenn wir das tun, wandeln wir nicht mehr im Geist. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt. Anweisungen für ein Leben im Geist. Also Paulus hat den Galatern erneut Christus vor Augen gemalt. Er hat ihnen gezeigt, Jesus reicht. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf euch. Vergisst es. Ihr sollt jetzt in Christus verwurzelt sein. Ihr habt ihn angezogen. Sie sollen also im Geist wandeln. Und jetzt folgen auch einige Anweisungen. Was bedeutet es eigentlich, im Geist zu wandeln? Wie kann es da aussehen? Und da finden wir einige Aufforderungen auch in Kapitel 6. Beispielsweise tragt einander die Lasten. Oder lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Ist dir aufgefallen, dass wenn du das Gesetz liest, du findest viele Angaben, viele Vorgaben. Die Opfer sollten in einer ganz bestimmten Reihenfolge geschehen. Es gibt verschiedene Fälle von Streit, die sollten so oder so geschlichtet werden. Also extrem viel. Und ist dir aufgefallen, dass wenn du im Neuen Testament liest, dass es anders aussieht? Wir haben gelesen in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das erfüllt das ganze Gesetz. Das ist unser Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch im Neuen Testament gibt es einige Lehren, über die wollen wir nicht diskutieren, auch nicht so über das Evangelium, dass es durch Jesus alleine ist. Doch im Lebenswandel finden wir ziemlich viel Freiheit. Wir finden nicht eine bestimmte Regel für jeden Fall, dem wir begegnen. Aber wir haben das Gesetz der Liebe. Wir sind an Jesus gläubig geworden. Doch jetzt lebe nicht für dich, sondern liebe deinen Nächsten. Und dafür gibt es so viele Möglichkeiten. Wir lesen in Galater 6, Vers 10, eine sehr bekannte Stelle. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und da können wir kreativ sein. Mache ein Geschenk. Schreibe einen Brief, spende Geld, sage ein ermutigendes Wort, bete für deinen Nächsten, lade jemanden ein. Und da sind uns nicht die Hände gebunden, aber liebe deinen Nächsten. Jesus hat dich so sehr geliebt. Was ist deine Antwort darauf? Ich möchte es noch zusammenfassen, den Galaterbrief. Paulus beginnt, kommt gleich zum Thema, ohne viel Lob und Anerkennung, weil es ihn so bewegt. Er warnt sie vor der Irrlehre und den Irrlehrern und spricht dann über sich, weil über ihn viel verbreitet wurde, was falsch war, und er muss seinen Ruf wiederherstellen, um ihnen die Botschaft zu bringen. Und sagt ihnen dann, Jesus allein kann uns ewiges Leben geben. Unsere Bemühungen, sie müssten perfekt sein, das hat niemals geschafft. Deswegen vertraut auf Jesus allein, steht in dieser Freiheit, lasst euch von niemandem abbringen, und das gilt auch heute uns. Wir sollen uns nicht davon abbringen lassen. Nichts ist notwendig, allein der Glaube an Jesus Christus und was er für uns vollbracht hat. Und dann lasst uns auch darin leben. Unser Leben soll gekennzeichnet davon sein. Und jetzt auch in der Weihnachtszeit soll unser Leben gekennzeichnet davon sein. Wir brauchen uns nicht da anzustrengen, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus hat es vollbracht. Und wenn irgendein Mensch etwas tut, um ewiges Leben zu bekommen, dann leugnet er die Worte von Jesus am Kreuz, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Jesus hat alles vollbracht. Daran wollen wir uns erfreuen und für ihn leben. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn Jesus gesandt hast. Und ich habe es so wenig verstanden, was es bedeutet, aus Glauben durch deine Gnade in Jesus gerettet zu sein. Wir wollen es immer mehr verstehen, Herr. Wir wollen nicht meinen, wir haben es erkannt, und wir wollen darin wandeln. Wir wollen es glauben, und ich bitte dich, Herr, dass dein Leben im Geist auch unsere Gemeinde kennzeichnet und wir in Jesus ruhen, wie wir das im Lied gehört haben. Ich danke dir, Vater. Amen.